Ausgabe 78 des Einsweisters Podcasts. Und weil es das letzte Mal so spannend war in der Antarktis, sind wir auf der Erde geblieben bei
Vomit Comets
und
gefährlichen Buttermessern am Südpol.
Aber heute geht's endlich ins All. Willkommen zur 78. Ausgabe des Science Busters Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und heute mir gegenüber wieder Astronomin Ruth Grützbach. Hallo.
Hallo.
Und auch wieder bei uns die Medizinerin, Astronautin und designierte erste Österreicherin im Weltall, Carmen Posnick. Hallo.
Hallo.
In Ausgabe 77 haben wir gesprochen über erste Schritte zur Astronautin, aber vor allem über ein Jahr in Slow-Mo, also Zeitlupe am Südpol, wie gespenstisch Whiteouts sein können, warum der Eingang zur Hohlerde nicht ausgeschildert ist und eben über gefährliche Buttermesser in der Forschungsstation. Heute geht's um Frauen im Weltall, aber endlich eben nicht um irgendwelche, sondern Österreicherinnen ins All. Das wäre eigentlich ein sehr schöner Slogan für eine Partei vor der Europawahl, vor der Nationalratswahl im Herbst. Österreicherinnen ins Weltall. Wird aber wahrscheinlich nicht plakatiert werden, sondern wahrscheinlich wieder hauptsächlich Ausländer raus. Aber wir wollen darüber reden, wie man denn das wird. Die biografische Vorgeschichte von dir, Carmen, haben wir das letzte Mal einigermaßen ausführlich besprochen. Von Kärnten, von Klagenfurt über Graz, Wien, Concordia-Station in der Antarktis, nach Innsbruck, dann letztlich ins Weltall. Warum du Astronautin werden hättest wollen, ist recht klassisch. Du hast halt davon gehört und dann wolltest du es werden. Und die großen Heldengeschichten, wie man dort hinkommt. Aber dann muss man es ja praktisch auch ausführen. Das hast du natürlich, du bist sportlich, du hast ein Medizinstudium absolviert und du warst ein Jahr in einer Forschungsstation in der Antarktis. Das heißt, du kennst diese sozialen Gegebenheiten auf mehr Quadratmetern schon, wie sie in einer Raumstation gegeben sind, aber dann muss man sie ja noch bewerben, muss man sie noch bemühen, dass man tatsächlich Astronautin werden kann. Und dann hat es irgendwann einmal diesen ESA-Call gegeben, also diese Bewerbung. Davon hast du zufällig erfahren oder das hast du schon gesucht oder die haben schon geschrieben, da gibt's übrigens irgendwas, du warst ja in der Antarktis, bewirb die oder wie war das denn?
Na, tatsächlich, also das ist natürlich groß angekündigt worden. Ich war damals schon in Innsbruck an der Uni und an dem Tag Proband für mein eigenes Experiment. Und das ging über die Nacht, das war eine Schlafstudie. Und kurz bevor ich mich in dieses Labor gelegt habe, schaue ich auf mein Handy und sehe, dass mir da Leute diese Ausschreibung weitergeschickt haben und denke mir, da war ich dann ein Outlier für meine eigene Studie, weil ich so nervös war, dass ich die ganze Nacht nicht schlafen können habe. Und da wurde die Suche nach Astronauten ausgeschrieben und das war erst das dritte Mal in der Geschichte der ESA, dass sie nach Astronauten suchen. Das letzte Mal war 2008, also schon eine Weile her. Grundvoraussetzung war eigentlich nur ein Masterabschluss, ein bisschen Arbeitserfahrung und dann, ja, wenn es gut geht, noch ein paar zusätzliche Erfahrungen in so extremer Umgebung, aber im Prinzip war das relativ breit gefächert, wer sich da bewerben kann.
Naja, nur Masterabschluss, das schließt solche Beminder schon grundsätzlich aus. Aber bei euch beiden hat es geklappt. Du hast das, warst du 2008 schon dabei oder hast du dir...
Nein. Gerade noch nicht. Da habe ich 2008, ich habe es damals mir schon überlegt, aber das war nicht der richtige Zeitpunkt. Da habe ich gerade meine erste Postdoc-Stelle an der Uni in Nottingham angefangen. Ja. Und das war gerade, da war ich gerade dabei zu übersiedeln quasi. Und ja.
Heaven can wait.
So in die Richtung. Ja. Und halt einfach noch ein bisschen mehr mit der Wissenschaft beschäftigt und noch ein bisschen mehr in diesem, ja, na vielleicht ja, wäre ich ja doch irgendwie richtige Astronomin und so in die Richtung. Und es hat mich beschäftigt, die Ausschreibung. Damals war schon so, Mist, warum jetzt? Na, jetzt kann ich mich aber nicht bewerben. Also es war auch von einfach allgemein von meiner Position im Leben und von dort, wo ich war, ich hätte mir das wahrscheinlich auch einfach dann doch nicht zugetraut und es war noch nicht so weit.
Bewerben hättest du ja können, selbst wenn du das geschafft hättest, hättest du gesagt, ja, danke ESA, der Weg war umsonst, ich komme doch nicht, aber du hättest das einmal das ganze Auswahlverfahren durchlaufen können, wenn du den weitergekommen wärst, als dann das zweite Mal, wo du bereit warst dafür.
Ja, leider. Ja. Ich war bereit, aber aber die ESA noch nicht. Was sollen wir machen? Na, es ist, ich weiß nicht. Ich habe einfach damals, ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass das einfach, ich glaube, wenn man sowas machen will, dann muss man es auch wirklich wollen. Also wenn man da jetzt einfach nur sich denkt, ich bewerbe mich mal und dann ist das eigentlich sinnlos. Ich meine, das ist ein bisschen so wie auf der Bühne stehen, oder? Das braucht man auch nicht einfach so machen. Das sind so irgendwie so Sachen, wenn man das nicht wirklich will, wenn man da nicht sich denkt, ja, das ist, da habe ich Commitment dafür, das meine ich ernst, dann das fällt auf sofort und dann wird das halt einfach nichts und dann ist es sowieso vergebene Liebesmühe. Insofern habe ich mir dann einfach gedacht, na.
Wann war dann die zweite Ausschreibung?
Das war 2021, ne?
Und da habt ihr euch dann unabhängig voneinander beworben. Was hast du in dein
Motivationsschreiben,
was hast du da reingeschrieben, warum du das möchtest?
Dass ich super bin natürlich. Also
ja, jetzt schon ein bisschen konkreter.
Konkreter, es war nicht sehr konkret. Ich meine, das war überhaupt die seltsame Geschichte an dieser Ausschreibung, an dieser Bewerbung. Du bewirbst dich für eine Stelle, die eigentlich extrem speziell ist, aber die Voraussetzungen sind total allgemein gehalten, ja, und du denkst dir, aber was wollen die jetzt von mir, was erwarten sie, was muss ich können, damit ich da irgendwie mitmachen darf und was wollen sie jemanden, der eben so ein bisschen überdrüber ist, also ich sag, ja, ich bin der Oberchecker und bin super, wahrscheinlich nicht, wollen jemanden, der ein bisschen Understatement hat, aber nicht zu viel Understatement, weil dann, man muss schon von sich überzeugt sein, weil sonst irgendwie, ja, das ist ein anstrengender Job.
Ich bin die beste Teamplayerin der Welt.
So in die Richtung, genau. Ja. Und dann habe ich, naja, ich habe einfach irgendwie, weiß ich nicht, also ich habe, glaube ich, irgendwie sowas in die Richtung geschrieben, ich bin kein Superman, bin keine Superwoman, aber bin quasi gesund, sportlich, fit, Ding, motiviert, habe Erfahrung mit dem und dem. Vor allem auch das ganze Outreach-Ding, ne, dass mir diese Vermittlung sehr wichtig ist und dass das Role Model und bla bla bla, so in die Richtung. Ja. Also, schon irgendwie ein bisschen bla bla, aber was willst du in einer anderen A4-Seite da irgendwie großartig?
Sportlich hast du ja wenig anzubieten gehabt, oder? Ich fahre mit dem Rad durch die Stadt.
Ja,
weil leider. Das ist ja, man muss ja, glaube ich, relativ fit sein,
Radfahren,
oder?
Radfahren ist ja eh schon mal ganz praktisch.
Ja, ist das schon?
Im All fahrt man viel Rad.
Ich habe, glaube ich, irgendwas so mit Outdoor sie irgendwie erwähnt. Also das Ganze war natürlich auf Englisch, ne? Und dann, also ich habe schon gesagt, dass ich regelmäßig mit dem Rad fahre, mich bewege, auf Berge steige und einfach alles draußen mache, was irgendwie geht. Und aber halt nicht jetzt eben
Autofahren, sondern
ja, man weiß, das ist halt das Ding, man weiß nicht, worauf wird Wert gelegt, worauf wird geachtet und man schreibt da halt ein bisschen so vor sich hin und ja.
Wie lang war dieses Motivationsschreiben?
Eine A4-Seite.
Welche Schriftgröße?
Ziemlich klein.
Ich hab's nicht ausgereizt, weil ich mir dann gedacht habe, die müssen da jetzt irgendwie, damals habe ich mir gedacht, wahrscheinlich 10.000, im Endeffekt waren es dann 22.000 und ein paar zerquetschte Bewerbungen lesen. Irgendwer muss das alles lesen. Also dann hält man sich quasi aus Höflichkeit kurz.
Also in eurem Fall ist es ja so, dass ihr wolltet ja, dass das gelesen wird, wie es bei der Zivildienstkommission damals war, als 19-Jähriger. Da ist mir geraten worden, viele Seiten handschriftlich, dann liest es keine Sau, dann ist das schon einmal erledigt.
Ja, das war wahrscheinlich ein guter Rat. Hat funktioniert, ja, oder?
Tadellos funktioniert. Carmen, du hast auch eine Seite abgegeben, offensichtlich mehr reingeschrieben, wenn du sagst, kleine Schriftgröße. Aber was ist denn bei dir drinnen gestanden?
Tatsächlich ist es gut, wenn man sich als Astronaut kurz fassen kann. Also das ist, glaube ich, eine gute Taktik, wenn man wenig schreibt. Klare Kommunikation ist sehr wichtig. Ich habe eigentlich eh ähnliche Sachen reingeschrieben wie du, muss ich
Vielleicht
sagen.
Vielleicht müssen wir mal Bewerbungen vergleichen.
Das nächste Mal.
Ja. Und du hast in der letzten Ausgabe unseres Podcasts erzählt, du hast, oder vielleicht im Vorgespräch, ich weiß gar nicht, wir haben irgendwann einmal angefangen aufzunehmen, bevor ihr allen Tratsch und alle Informationen ausgetauscht gehabt habt, offline. Du hast dann das herumgereicht und andere Leute gefragt, ob das eh so passt, das Motivationsschreiben. Genau. Aber wen fragt man denn, ob ein Motivationsschreiben für eine Bewerbung zur Astronautin passt? Wer hat denn da Erfahrung? Also wir haben Franz Fiebeck einmal schon auf der Bühne, wir haben gemeinsame Shows gespielt, Fernsehshows und auch Podcasts gemacht. Das war schon sehr lange her und damals war das eine ausgesprochen männliche Angelegenheit natürlich noch, aber nicht nur, aber wen fragt man denn in seinem Umfeld, du, ich habe Motivation schreiben, ich möchte ein Astronaut werden, kannst du mal kurz drüber schauen, dann kann man die Rechtschreibfehler überprüfen, oder?
Na, tatsächlich, also ich habe es meinem Partner gegeben, weil der sich auch beworben hat und wir haben uns da gegenseitig korrigiert dann.
Also und die Beziehung ist dann zerbrochen, weil du genommen worden bist und er nicht?
Nein, die Beziehung funktioniert nur wunderbar.
Also das war die andere, die schon davor von der Antarktis sie verabschiedet
hat. Genau. Und ich habe es meinem Bruder und der Frau von meinem Bruder ergeben, nachdem sie Native English Speakerin ist, also Muttersprache Englisch hat. Und ich mir gedacht habe, wenn da irgendein Englischproblem drinnen ist, dann kann sie das am besten korrigieren. Ja, ich habe es meinen eigentlich beiden Geschwistern gegeben, damit die sich das durchlesen und mir sagen, weil die am ehesten keine Hemmungen haben, mir zu sagen, wenn da irgendwas Peinliches ist oder irgendwas Unnötiges ist.
Ist dein Partner genommen worden oder teilt er ein Rutschicksal?
Er teilt das Rutschicksal,
das formlose E-Mail.
Und er hat halt dasselbe Motivationsschreiben abgegeben und vergessen, die weiblichen Formen auszubessern, oder?
Nein, er ist tatsächlich ein paar Schritte noch weiter gekommen, aber dann, ja.
Ach so, hat schon nicht so wie, rufen Sie uns nicht an, wenn, dann melden wir uns, so, sondern er ist schon vorgeladen worden?
Er ist schon vorgeladen worden, ja, aber er ist dann irgendwann in der Mitte ausgesiebt worden, leider.
Du aber nicht. Wie waren denn die einzelnen Schritte? Also das ist Motivationsschreiben, Lebenslauf und Absage. Schreiben leider war bei dir die Endstation. Das wird es danach gewesen sein, weil die nächste Ausschreibung kommt wahrscheinlich in 15 Jahren.
Schwer zu sagen, wahrscheinlich irgendwas zwischen 5 und 10 Jahren.
Und dann geht's ja noch einmal, nicht? Dann kannst du das Motivationsschreiben ausbauen.
Nein, ich bin zu alt. Also ich war ja eigentlich schon dieses Mal fast zu alt. Also nicht offiziell, aber also ich glaube nicht, dass die Leute über 40. Ich glaube, es ist.
Doch, ich glaube, die Älteste ist 42, 41, ja, die sie genommen haben.
Knapp gerade noch über 40er. Ja. Also ich glaube, dass das offizielle Alter war 50, ne?
Die offizielle Genau, einfach. Grenze.
Ja. Aber ich glaube jetzt nicht, dass auch wenn das jetzt noch in den nächsten 5 Jahren nochmal stattfindet, so eine Ausschreibung, weiß man nie. Aber trotzdem glaube ich, dass sie da schon eher darauf achten, dass die Leute nicht jetzt gerade so an der äußersten Altersgrenze sind.
Ja, es soll halt, also das 50 Jahre, das hat den Sinn gehabt, dass halt garantiert werden kann, dass man nach der Ausbildung noch 2-mal fliegen kann, bevor man in Pension geht.
Ja.
Das heißt, Space Cowboys auf so ein Programm hast du nicht.
Ja, vielleicht halt dann doch irgendwie einfach reich werden.
Ja, da bist du ja mit Planetarium am und Science Wars am richtigen Weg. Vielleicht dann noch reich heiraten, wenn du ins Weltall möchtest.
Elon Musk sich mit ihm anfreunden, unwahrscheinlich.
Ja, da sind auch die Raketen momentan noch nicht so startfertig, dass man da einsteigen sollte.
Auch dazu, ja.
Weil sie beeindruckende Sachen weiterbringen, aber sie explodieren halt auch gerne oder werden gesprengt. Das ist natürlich ein bisschen schade. Dazu kommen wir später noch. Wie ist es denn bei dir weitergegangen? Du hast dann einen formlosen Brief, einen eingeschriebenen Brief, eine E-Mail bekommen, wo du gedacht hast, das ist sicher Phishing-E-Mail von der ESA.
Ja, tatsächlich ein E-Mail einfach, das dann eingeladen hat zu den ersten Tests. Das war in Hamburg dann einen Tag lang, ja, kognitive Tests eigentlich, also so ein bisschen wie ein IQ-Test am Computer, wo auch ein bisschen motorische Fähigkeiten, also Pilotenfähigkeiten abgefragt worden sind. Und das war dann ja Muster erkennen. Mein Lieblingstest tatsächlich war, da hat einer also durch Kopfhörer Zahlen vorgelesen, immer zwischen 1 bis 10, und man musste sich diese Zahlen merken, und wenn der dann aufgehört hat, diese Zahlen vorzulesen, dann musste man die in umgekehrter Reihenfolge aufschreiben, und je mehr, desto besser. Und man musste aber nicht, hört er nach 3 Sekunden schon auf oder hört er erst nach 1 Minute auf zu reden? Also das war wirklich, davon träumt man dann, von diesen Zahlen. Und das war aber eigentlich ganz lustig, auch weil ich da zum ersten Mal dann halt andere Leute noch kennengelernt habe aus ganz Europa, die sich da beworben haben, und das war eigentlich voll die tolle Gemeinschaft auch, weil wir haben dann begonnen halt gemeinsam zu trainieren für den nächsten Schritt. Das waren dann psychologische Tests. Da waren dann tatsächlich nur noch 400 im Spiel. Und da ging es dann einen ganzen Tag drum, ja, wie ist mein Charakter, meine Persönlichkeit? Bin ich eher ein Teamplayer? Wie reagiere ich unter Stress? Kann ich trotzdem noch gut arbeiten? Dann waren so Aufgaben in Teams zu lösen, die extrem schwierig und stressig waren. Und es wurde halt darauf geschaut, okay, schaue ich nur noch auf mich oder versuche ich noch der anderen Person zu helfen? Und dann waren Aufgaben zu lösen in Vierergruppen, also Aufgaben, zu der es keine Lösung gab. Das wussten wir aber am Anfang nicht. Und die haben sich halt dann Wir waren dann umringt von 8 Leuten, die sich genau angeschaut haben, wie reagieren wir, wenn wir realisieren, wir finden keine Lösung auf dieses Problem. Sind wir dann immer noch im Team oder versuchen wir uns selbst zu retten und lassen die anderen irgendwo hinter uns? Das war relativ interessant. Und wir hatten
Bevor wir dazu kommen, weil das interessiert mich im Detail, die Lisa Oberzaucher hat ja den Ig Nobelpreis gewonnen und wie sie da benachrichtigt worden ist, hat sie gesagt, das war so, das war glaube ich noch dazu Anfang April, wenn es nicht der 1. April war und dann Mark Abrahams, der auch schon den Heinz Oberhummer Award mit Ig Nobelpreis entgegengenommen hat, gesagt, es ist oft nicht so leicht, die Leute zu benachrichtigen, dass sie das gewonnen haben, weil die glauben, dass sie werden verarscht von Institutskollegen, Kolleginnen. Wenn du jetzt nur eine E-Mail von der ESA bekommst, wann hast du denn geglaubt, dass das echt ist?
Naja, wie ich dort gestanden bin und das Hotel hatte tatsächlich meinen Namen registriert.
Also bist du mal hingefahren aufs Geratewohl, weil Hamburg ist ja eine schöne Stadt.
Warum nicht? Irgendwer zahlt das Zugticket. Also ja, es ist tatsächlich ein bisschen unglaublich alles. Also auch wenn man dann, man wartet dann ja doch Monate, bis man Antwort kriegt, ob man den Schritt geschafft hat oder nicht, weil halt alle das Ganze durchgehen müssen und dann poolen sie die Ergebnisse und schauen sich an, wie viel sie weiternehmen können. Und das heißt, es ist einfach monatelang warten und dann ist man auf irgendwelchen Internetforen unterwegs, wo dann die wildesten Verschwörungstheorien sind, wer es weiterschafft, wer es nicht weiterschafft, was da jetzt gerade im Hintergrund passiert.
Wenn da der Spamfilter blöd eingestellt ist, hast du da jeden Tag in den Spam-Ordner geschaut? Monatelang jeden Tag ins Bett war.
Ja.
Und das ist eine Obsession, die du wieder losgeworden bist, oder das machst du noch immer?
Aber das ist tatsächlich auch durch diese Foren, dass wir da so vernetzt waren, weiß man dann ja auch, wann die anderen, tendenziell wann das erste E-Mail kommt und dann, also sitzt man dabei und aktualisiert alle 4 Sekunden sein.
Das kann ich mir so gut vorstellen.
Und das Zugticket, weil du das kurz angedeutet hast, das ist bezahlt und hast das selber auslegen müssen?
Das wurde bezahlt.
Schon, weil das ist eben beim Ig Nobelpreis nicht so, da muss man sich alles selber zahlen, damit man den Preis bekommt. Da warst du in Hamburg und habt diese Tests gemacht, diese Mustervervollständigung und Zahlenreihentests. Das ist ja mittlerweile, das habe ich ja nicht gewusst, ich war ja mein Leben lang nie angestellt in dem Sinn, sondern immer selbstständig und haben ja nie irgendwo bewerben müssen als Angestellter. Das heißt, das ist ja mittlerweile offensichtlich Standard. Selbst wenn man Ergotherapie, Physiotherapie, Aufnahmeprüfungen macht, muss man dieses ganze Zeug machen und sie lang, Wochen, Monate lang vorbereiten. Hast du die da auch vorbereitet drauf?
Wir haben so Beispieltests gekriegt tatsächlich, 3 Wochen vor dem Termin, denen man trainieren hätte sollen, um das persönliche Plateau zu erreichen, weil die Theorie ist halt natürlich, kann jeder die kognitiven Fähigkeiten trainieren bis zu einem gewissen Punkt und die ESA wollte halt sehen, zu welchem Punkt schaffen wir es. Aber nachdem 2008 bereits ein Auswahlverfahren war, kann man, wenn man tief genug nachforscht, durchaus drauf kommen, was damals abgetestet wurde. Und wir hatten dann tatsächlich so ähnliche Tests, die wir bereits im Sommer irgendwo rausgefunden haben, mit denen man trainieren konnte. Und wir haben dann halt nicht, also wir haben dann halt durchaus auch länger trainiert als diese 3 Wochen. Wobei man sagen kann, dass ich auch nie ein Plateau erreicht habe. Also es ist schon wahnsinnig interessant, wie gut man sein Gehirn eigentlich trainieren kann, wie viel man besser werden kann. Das ist faszinierend.
Und wie viel schlechter und langsamer auch? Hast du in der Antarktis schon gekannt und das hast du das andere Ende ausprobiert. Aber man muss schon trainieren. Selbst wenn man das Lösungsheft findet im Internet, muss man trotzdem trainieren und kann nicht sagen, kenne ich schon die schulweiten Beispiele und wie die Lösungen und kann deshalb so hinfahren.
Nein, es ist ja auch kein Lösungsheft, es ist nur also ungefähr eine Anleitung, welche Tests kommen könnten. Und dann kann man halt eben diese Tests trainieren, aber wenn man halt jetzt nicht so gut im Kopf rechnen ist, wird man trotzdem nie auf ein Niveau kommen, dass das gefragt ist. Also.
Aber gerade Kopfrechnen kann man ja relativ gut trainieren, oder?
Genau, ja, da kann man auch sehr obsessiv damit werden. Da kann man einen ganzen Sommer nur mit Kopfrechnen verbringen. Das ist eigentlich auch schön.
Das ist mal was anderes. Das habt ihr zu zweit gemacht?
Genau, ja. Anfangs zu zweit und dann nach dem ersten, nach diesen Hamburg-Tests dann zu 7, weil da dann alle, die wir dort kennengelernt haben, halt mit trainiert haben. Da haben wir dann so Skype-Treffen gehabt, wo wir uns gegenseitig abgeprüft haben.
Das Sommer des Kopfrechnens. Ja, genau. Dass es das noch nicht als Romantitel gibt.
Was guten Grund wahrscheinlich.
Das heißt, die erste Station war Hamburg, kognitive Tests, aber in Wirklichkeit habt ihr ja dann schon begonnen, euch so darauf vorzubereiten, damit es doch gelingt, wenn man schon einmal diese ersten zwei Hürden genommen hat? Du hast ja noch studiert um die Zeit daneben, also beziehungsweise Ausbildung weitergemacht, oder hast du das ganz ad acta gelegt und die nur darauf konzentriert, Kopfrechnen und Zahlenreihen und Mustererkennung?
Nein, also ich habe da meinen Doktorat gerade gemacht. Also wir haben durchaus auch natürlich im Labor gearbeitet.
Wir haben über deine Diplomarbeit schon gesprochen gehabt. Was war denn dann die weitere Arbeit, mit der du dann PhD geworden bist? Oder du bist ja noch dabei, glaube ich, oder?
Bin ich noch dabei, genau. Also in meinem PhD geht es darum, wie sich das Herz-Kreislauf-System von Astronauten im Weltall verändert, vor allem wie sich der Blutfluss im Gehirn und in den Augen verändert.
Mhm. Und wie verändert er sich? Oder du weißt es noch nicht, weil du noch nicht oben warst?
Also grundsätzlich sieht man in in Studien, wo man Schwerelosigkeit simuliert, also sogenannten Bettruhestudien, wo die Leute einfach Tage bis Wochen bis Monate im Bett liegen. Das macht man ganz gern auf der Erde, um eben Schwerelosigkeit zu simulieren, weil da ganz, also von der Physiologie her ganz ähnliche Veränderungen passieren. Und da sieht man, dass sich dieser Blutfluss verlangsamt ins Gehirn. Und da ist jetzt die Frage, weniger Blutfluss ins Gehirn heißt weniger Sauerstoff, weniger Nährstoffe, und das könnte sich natürlich negativ auf die kognitiven Fähigkeiten auswirken. Und da ist jetzt die Frage, hat das einen Effekt? Und wenn ja, warum passiert das und was können wir dagegen tun?
Mhm. Mit wem probiert man denn das aus? Weil, das ist schon so lange her, ich glaube, ich habe mal eine Radiolab-Podcast-Folge gehört, wo es darum gegangen ist, dass man, ich glaube, die Thymusdrüse hat man vielen Kindern rausgenommen, weil sie zu vergrößert war bei so vielen Kindern, und das hat als pathologisch gegolten und sicherheitshalber, ich glaube, die Thymusdrüse war es. Und dann ist man Jahrzehnte später draufgekommen, die war gar nicht zu groß, sondern sie war richtig, sie war gesund, aber die Studien, die zur Norm für zu groß geführt haben, sind an unterernährten Kindern und Menschen durchgeführt worden, und die haben es alle zu klein gehabt. Also man hat ganz viele, ich weiß nicht genau mehr, welches Organ es betroffen hat, aber man hat ganz vielen Menschen Operationen angedeihen lassen, die überhaupt nicht notwendig gewesen wären, weil die Standards nicht gestimmt haben. Jetzt sind das ja immer Freiwillige, und bis sie da Effekt einstellt, muss man die ja zeitlang in Schwerelosigkeit halten, und die Zeit muss man haben.
Tatsächlich passiert das relativ schnell. Also wenn man schon 4 bis 5 Stunden nur im Bett liegt, verlangsamt sich das bereits. Das ist ein relativ rascher Effekt, kann man sagen.
Das heißt, deshalb ist man in der Früh oft so blöd und damisch, wenn man aufsteht, weil da kann man gar nichts dafür. Das ist die Schwerelosigkeit im Bett.
Könnte man so sagen.
Aber was ist dann Bettschwere im Gegensatz dazu?
Ja, eben, die Frage ist halt, ob das überhaupt Auswirkungen hat, weil es kann natürlich sein, dass das eben eine normale Sache ist und dass es gar nicht relevant ist im Endeffekt. Das ist natürlich auch möglich. Das wäre natürlich gut, weil wir wollen jetzt natürlich nicht, wenn Astronauten die 8 Monate zum Mars fliegen, die dort ankommen und einfach das logische Denken nicht mehr haben, das nötig ist, um das Raumschiff auch zu landen, sicher. Also.
Das heißt, die landen die und wissen gar nicht, warum sie hingeflogen sind.
Drum ist es wichtig, du auch vorher herauszufinden, ob das was ausmacht oder nicht. Ja.
Wie lange forschst du da noch, bis du zum Abschluss kommst?
Also ich bin hoffentlich Ende des Jahres fertig.
Mhm. Und das hat so lange gedauert, weil du zwischendurch Kopfrechnen vorgezogen hast?
Ja, durchaus. Und natürlich mit Covid haben wir dann nicht im Labor arbeiten können. Das hat es auch ein bisschen verlangsamt alles.
Jetzt habt ihr ja zu siebt am Kopfrechensommer veranstaltet über Skype-Schaltungen. Sind dann alle sieben zum nächsten Test angetreten, nehme ich an, die wir mitgeübt haben? Oder waren manche, so wie beim Marathon, nur Pacemaker? Die haben mitgeholfen, damit die anderen fleißig bleiben.
Na, wir sind dann tatsächlich alle zu diesen psychologischen Tests nach Köln eingeladen worden.
Warum ist das an verschiedenen Orten, damit ihr ein bisschen deutsche Städte kennenlernt? Oder?
Also das in Hamburg war tendenziell deshalb dort, weil dort die Lufthansa die Pilotenauswahlverfahren macht. Und das war das gleiche System, also der gleiche Computer, der nötig war für diese Tests. Also es sind sehr ähnliche Tests tatsächlich, nur andere Schwellen, die gesetzt werden. Mhm. Und haben Köln dann deshalb, weil dort das Europäische Astronautenzentrum ist.
Mhm. Und die Tests, um das noch zu fragen, für Pilotinnen sind leichter oder schwerer als eure?
Also es gibt verschiedenste Schwellen tatsächlich. Es ist ein Teil Mathematik, ein Teil logisches Denken, Gedächtnisleistung und noch was, das ich jetzt vergessen habe.
Also Gedächtnisleistung war nicht so wichtig.
Und tatsächlich sind manche davon einfacher, manche davon schwerer. Oh, Englisch. Englisch war das Letzte.
Das muss man aber als Pilotin auch ganz gut können, ja. Auch wenn es manchmal wirklich Akzente gibt, die das gar nicht so einfach machen, offensichtlich den Flugverkehr zu dechiffrieren. Dann wart ihr in Köln und was ist euch da bevorgestanden?
Genau, das waren diese psychologischen Tests, also da ging es dann um Teamgeist.
Genau, und was sind das für Tests, wo es keine Lösung gibt und wo man dann schaut, wie egoistisch sind die Menschen, wie rücksichtslos?
Also das war ein sehr tolles Beispiel, da ging es um eine Fußballmannschaft, die verstreut war auf verschiedenste Dörfer und man musste irgendwie, wir hatten so einen Plan, was wie weit entfernt ist, was für Fahrzeuge wir zur Verfügung haben. Und wir mussten die alle pünktlich um 19 Uhr zum Fußballspiel in einem ganz anderen Dorf bringen und da mussten wir uns gemeinsam überlegen, wie wir das machen. Und es ging sich aber nicht aus.
Und es waren aber nur 11 Spieler oder war es ein größerer Kader, wo es reicht, wenn nur 11 wohin kommen?
Ich glaube, es waren nur 11 Spieler insgesamt, ja.
Und die Lösung war dann, sehr wurscht, ist nur Fußball oder?
Ich weiß nicht, ob das so gut ankommen wäre, aber ich habe durchaus mal nachgefragt, ob das auch ohne die, also mit nur 8 Spielern möglich wäre, so ein Spiel zu machen.
Okay. Ich glaube, da wird abgebrochen, wenn nur noch 8 Feldspieler bei einer Mannschaft sind.
Das ist gut möglich.
Aber es müsste, wie die genaue Anzahl weiß, es muss eine Mindestanzahl an Spielern muss am Spielfeld sein, sonst wird es irregulär, dann wird es abgebrochen.
Okay, wusste ich. Und es ging aber nicht darum, das Ding zu lösen, sondern es ging darum, wie ihr quasi miteinander interagiert und wie ihr reagiert und wie ihr zusammenarbeitet als Team.
Genau.
Wie schnell bilden Sie denn da Hierarchien in so kleinen Gruppen?
Also oft ist dann tatsächlich jemand dabei, der sofort das Ruder übernimmt und versucht halt, also das Alpha-Tier zu sein und die Gruppe zu steuern. Das ist natürlich in dem Fall relativ riskant, weil wenn es dann schief geht, dann schaut das halt oft so aus, als wäre derjenige der Schuldige. Sagen wir mal so. Bei uns war das eigentlich relativ harmonisch ausgeglichen, aber man hat schon gemerkt, dass da ein paar Leute deutlich gestresster waren als andere.
Warst du so ein Alpha-Tier oder warst du eher zurückhaltend?
Nein, eher so in der Mitte, würde ich sagen. Also wie ich gemerkt habe, das geht jetzt in die völlig falsche Richtung, habe ich schon dann versucht, irgendwie einen Kompromiss zu finden, was wahrscheinlich auch gut ankommen ist, weil Kompromisse werden immer gern gesehen.
Das hat sich ja dann vom Anforderungsprofil, hast du das in der letzten Folge schon angedeutet, doch deutlich verändert. Wenn man sich The Right Stuff, diesen Film anschaut, ist natürlich ein Film nach einer Romanvorlage, aber es ist nicht alles an den Haaren herbeigezogen, dann war das eine ganz andere Unternehmenskultur, das waren ganz andere Menschen von ihrer Herangehensweise an die Aufgabe, als heute Menschen ausgesucht werden, die man dann ins Weltall schickt, oder?
Auf jeden Fall. Also damals zu den Anfängen der NASA mit den Apollo-Missionen wurden dann auf jeden Fall Leute gesucht, also Space Cowboys, die sich in ein Raumschiff setzen mit einer 50%igen Chance, ob sie am Mond ankommen oder nicht. Und die halt das durchziehen komme, was wolle. Und heute werden tatsächlich Teamplayer gesucht, also Leute, die 6 Monate lang auf einer kleinen Raumstation miteinander arbeiten können und produktiv sind und die Mission gut rüberbringen. Also das hat sich ziemlich geändert, wen man das sucht.
Wie viele haben Sie denn beworben ursprünglich? Was wisst ihr das? Wie groß die Anzahl an Bewerberinnen und Bewerbern war?
Bei der ESA jetzt? 22.500.
Und das war nach 2 Schritten, waren das nur noch 400?
Das waren, dritter Schritt.
Im ersten Schritt waren es diese, 1500 ungefähr.
Und dann 400 zum psychologischen Test und davon 100 weiter zu den medizinischen Tests.
Und da wart ihr noch zu zweit als Paar oder da hast du schon allein hinfahren müssen?
Bei den medizinischen Tests war ich dann alleine, ja.
Ohne da jetzt zu sehr in die Tiefe gehen zu wollen, das hat dir dein Freund gegönnt oder du hast ihn trösten müssen?
Er hat mir das auf jeden Fall gegönnt. Also wir haben das ganz gut trennen können, glaube ich. Also meine Bewerbung, seine Bewerbung. Er war natürlich sehr enttäuscht, was normal ist, weil das halt für extrem viele Leute natürlich extrem viel Leidenschaft hinter dieser Bewerbung gestanden ist. Wenn das ein Kindheitstraum ist und man sein Leben lang darauf hinarbeitet, ist das natürlich hart. Und ich muss sagen, das war auch sehr hart zu sehen, wie dann Leute es eben nicht weiterschaffen, wo ich mir gedacht habe, na, die sind super geeignet dafür und die wären wirklich, wirklich toll. Und die dann halt aussortiert worden sind und man weiß nicht so wirklich warum, weil Feedback haben sie dann halt erst im ein Jahr danach gekriegt, wirklich. Also das war schon hart auch.
Das hat auch der Franz Frühbig erzählt, dass er zwischendurch immer wieder das Gefühl gehabt hat, boah, die anderen sind aber gut und die können ja das und die sind aber voll geeignet. Und ich meine, der leidet jetzt nicht unter mangelndem Selbstbewusstsein, aber er hat schon zwischendurch das Gefühl gehabt, da verschwinden jetzt Leute aus dem Auswahlverfahren, die er für gesetzt gehalten hätte.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist dann oft ein Mysterium, warum bin ich jetzt weiter und der nicht.
Hm.
Ja.
Und dann freut man sich nur, Gott sei Dank sind die anderen weg und ich bin weiter. Oder
ich muss sagen, es war nicht so ein Konkurrenzdenken da. Es war wirklich sehr kooperativ, das Ganze. Auch dadurch, dass am Anfang halt 22.000 waren, war die Chance, dass man es schafft, immer so verschwindend gering, dass wir halt wirklich miteinander trainiert haben und uns unterstützt haben. Und da war nicht so der Gedanke da, okay, wenn du es nicht schaffst, dann habe ich eine größere Chance. Also es war wirklich schön eigentlich vom Sozialen her. Ach, ja.
Bei diesem Fußballbeispiel, bist du da drauf gekommen, dass es keine Lösung gibt oder bei anderen?
Ich glaube, wir sind alle so schleichend drauf gekommen, dass das jetzt irgendwie nichts mehr wird. Und ja, und dann ist halt auch das Interessante für die Psychologen, die da zuschauen, zu sehen, okay, wir haben das jetzt kapiert und was machen wir jetzt?
Mhm. Dann bist du zu den medizinischen Tests gefahren, wahrscheinlich wieder in eine andere deutsche Stadt.
Nein, die waren in Toulouse tatsächlich, weil in Toulouse gibt es so eine Space Clinic, wo sie diese Bettruhe-Studien auch machen. Und
da gibt es ja ganz auf dem Parabelflieger dort, oder?
Die sind in Bordeaux. Aber Toulouse im Mai ist sehr zu empfehlen. Ist eine wunderschöne Stadt und wir haben so gut gegessen während dieser Woche.
Also allein deshalb hat sich schon ausgezahlt.
Auf jeden Fall.
Und die medizinischen Tests umfassen dann was?
Ja, alles, was man sich vorstellen kann und noch ein bisschen mehr. Also das ist wirklich von MRTs über Stresstests zu ganz viel Ultraschall, alles Analysen von sämtlichen Körperflüssigkeiten, also wirklich alles, was man irgendwie testen könnte, wird getestet.
Das heißt, du hast danach relativ gut medizinisch Bescheid gewusst über deinen Körper oder warst davor schon im Bild, weil du ja Ärztin bist?
Danach sicher noch sehr viel genauer. Also es wurden sogar Tests zu Farbenblindheit gemacht, wo man, ich weiß nicht, 50 verschiedene Farbschattierungsblättchen bekommen hat und die irgendwie sortieren musste. Also das ist ganz interessant. Aber natürlich ist der Sinn dahinter, dass man einerseits, also dass festgestellt wird, dass man möglichst gesund ist, also möglichst geringes Risiko hat, in den nächsten 10 bis 20 Jahren an irgendeiner Krankheit zu erkranken. Und andererseits, dass man auch ein sehr geringes Risiko hat, an irgendeiner weltraumtypischen Krankheit zu erkranken, wenn man dann mal ins Weltall fliegt.
Was ist eine weltalltypische Krankheit, außer jetzt die Astronautenkrankheit, dass einem schlecht wird? Was wäre eine weltalltypische Krankheit?
Also was ganz Neues im Moment ist dieses Spaceflight Associated Neuroocular Syndrome, also SANS kurz. Das ist die Tatsache, dass Astronauten weitsichtig werden im Weltall und man weiß noch nicht genau, warum das passiert. Das ist
das heißt, auf jeden Fall eine Lesebrille mitnehmen.
Die haben tatsächlich im Gepäck ganz viele verschiedene Lesebrillen in verschiedensten Stärken, die sie dann einsetzen können, je nachdem, welche sie gerade brauchen. Da wird auch ganz intensiv dran geforscht, weil es eines der Top-Risiken ist am Weg zum Mars, weil man natürlich nicht will, dass die Astronauten dort ankommen und dann blind sind.
Das ist ja wieder ein schöner Romantitel, Schasaugert am Mars.
Lauter gute Ideen. Genau, und da geht's halt viel darum, dass sich die Anatomie, also die Strukturen im Auge verändern in der Schwerelosigkeit. Und da haben wir ganz viele Vermessungen gehabt vom Inneren des Augapfels, um zu sehen, wie groß ist unser optischer Nerv zum Beispiel, weil der anschwillt im All. Das heißt, Leute, die einen zu dicken optischen Nerv hatten, wurden schon einmal aussortiert. Also das sind wirklich Sachen.
Das kann man haben, man kann einen zu dicken Nerv haben?
Man kann einen Nerv haben, der halt dicker ist als der Durchschnitt tatsächlich. Und wir wissen nicht, ob das ein Risiko ist, dass das Problem entsteht mit den Augen, aber es könnte sein. Und alles, was irgendwie sein könnte, wurde da aussortiert.
Also kann man Pech haben, dass man noch nicht am Wissensstand ist, an dem man sein könnte. Und dann schließt man die Leute aus, weil sie einen zu dicken Augennerv haben und in 10 Jahren kommt man drauf, ist vollkommen wurscht.
Ja, so nutzt nichts, schaut's nichts.
Ja, wahnsinnig frustrierend, weil man halt überhaupt nichts dagegen tun kann, dass man was da gesehen wird oder nicht. Also die Woche war auch anstrengend, weil wir ja teilweise dann unsere Ergebnisse gesehen haben und nicht sicher waren, hat das jetzt einen Effekt oder nicht. Also von dem her zach, ja.
Das heißt, das kann sein, wenn man auf die Raumstation fliegt, dann ist man noch normalsichtig und man kommt runter und braucht eine Brille.
Ja, meistens schon währenddessen. Also meistens ist man schon, also passiert das tatsächlich während dem Flug. Und für manche
während dem Flug zur Raumstation, dauert ja nur ein paar Stunden.
Nein, während der Mission.
Ach so, ja.
Während dem Aufenthalt, genau. Und für manche ist das auch nicht wieder rückgängig. Also manche sind dann 6 Monate danach immer noch weitsichtig tatsächlich.
Aber das sind nicht ältere Astronauten, Astronautinnen, wo das sowieso beginnt.
So wie bei mir.
Na, tatsächlich weiß man nicht, man kann auch nicht vorhersagen im Moment noch, wer das bekommt und wer nicht. Also es sind nicht alle betroffen. Man hat früher mal gedacht, dass Frauen tatsächlich nicht betroffen sind und sich gedacht, okay, wir schicken einfach eine Crew von 6 Frauen zum Mars und alles ist gut.
Das hat man früher gedacht, das ist eine Lüge. Früher hat man gedacht, die Frauen fliegen sicher nie mit unseren Raketen mit.
Früher sind ja von vor 6 Jahren. Also, aber wir sind dann drauf gekommen, dass wir einfach, nachdem viel weniger Frauen ins All fliegen als Männer, zu wenig Daten hatten über weibliche Astronauten. Und inzwischen weiß man, auch Frauen bekommen diese Weitsichtigkeit.
Ach so, das erhöht deine Chancen, nicht ins All zu fliegen, weil es zu wenig Daten gibt. Und dein Sehnerv ist aber in der Norm.
Offensichtlich sehr, sehr üblicher Sehnerv, ja.
Es ist eine Weltallkrankheit. Was gibt es noch für welche, wenn du von Krankheiten gesprochen hast?
Also es gibt grundsätzlich natürlich ganz viele Veränderungen, wenn man in die Schwerelosigkeit geht. Schon mal angefangen mit dem Blutvolumen zum Beispiel, das sich verringert, weil man ja nicht mehr so viel davon braucht. Also generell.
Weil man nicht so viel Widerstände, so viel Reibung überwinden muss? Oder warum braucht man weniger Blut im Weltall?
Also generell, wenn ich jetzt da so sitze, habe ich ja diesen riesigen Schwerkraftvektor vom Kopf bis zum Fuß, der mir das Blut in die Beine zieht. Das sind ungefähr 1 bis 2 Liter, die da in den Beinen sind, von 5 bis 6 Liter Gesamtvolumen, also das ist relativ viel. Und wenn ich jetzt in die Schwerelosigkeit gehe, dann zieht da nichts mehr das Blut in die Beine. Und dementsprechend verschieben sich diese 1 bis 2 Liter tendenziell in den Oberkörper. Und da ist aber ganz sensibel, also reagieren die Gefäße und das Herz ganz sensibel drauf, wenn zu viel Volumen vorhanden ist. Und die wissen ja jetzt nicht, dass das Volumen unten fehlt. Und die Gefäße geben jetzt den Befehl an den Körper, okay, wir müssen Blutvolumen abbauen, wir haben zu viel. Dementsprechend verlieren Astronauten bis zu 20% von ihrem Blutvolumen in den ersten Tagen. Was im All ja völlig okay ist, weil wir brauchen es nicht, weil wir brauchen die Beine jetzt nicht unbedingt. Gleichzeitig wird das Herz ein bisschen schwächer, braucht nicht mehr so stark schlagen, um Blut ins Hirn zu pumpen, weil da ist ja kein Höhenunterschied mehr sozusagen. Das Problem ist dann natürlich, wenn die wieder auf die Erde zurückkommen, wovon wir ja in der letzten Folge geredet haben, dass die Astronauten dann gerne kollabieren, einfach weil ich lande wieder auf der Erde, jetzt habe ich das Problem, ich habe plötzlich wieder diese Schwerkraft, die mir das Blut in die Beine zieht, ich habe aber 20% weniger davon und ein schwächeres Herz, das heißt, es ist jetzt viel schwieriger, das Blut wieder ins Hirn zu bringen.
Das heißt, man sollte in Wirklichkeit im Harnstand landen.
Das wäre einmal eine interessante Idee.
Das ist
so,
wenn man in der Früh zu schnell aufsteht und das
genau.
Ein bisschen schwarz vor Augen.
Ja, genau das Gleiche, ja.
Aber heißt das dann, dass ein niedriger Blutdruck eher weniger gut ist oder gut ist, weil man schon quasi daran gewöhnt ist und das dann nicht mehr so schlimm ist, wenn man das dann hat, wenn man wieder zur Erde zurückkommt?
Ja, tatsächlich geht's mehr darum, wie der Blutdruck dann schnell reagieren kann. Tendenziell haben aber weibliche Astronauten ein stärkeres Problem damit, da stehen bleiben zu können.
Jetzt war in der Antarktis, in der letzten Folge besprochen, sehr viel Rotwein gelagert, weil es eine französisch-italienische Besatzung ist. Rotwein wird ja helfen gegen niedrigen Blutdruck, wird aber selten kredenzt auf der Raumstation, oder?
Ja, ziemlich selten, ja.
Ist das wirklich so? Meine Mutter hat das auch immer gesagt, ein Glas Rotwein am Abend ist gut für den Blutdruck und fürs Blut. Ich habe das immer voll irgendwie für die Urban Legend gehalten.
Das kommt vielleicht von der Farbe, die irgendwie
eben,
dazu.
Ne, das ist so, rote Flüssigkeit trinke ich, habe ich nachher irgendwie mehr Blut, aber nicht wirklich.
Ich wüsste da jetzt auch keine wissenschaftliche Bestätigung.
Ja, nicht mehr dafür. Blut, aber mehr Blutdruck. Kann
mehr
das
Blutdruck?
Das ist wahrscheinlich auch Unsinn, oder?
Ja, vom Alkohol vielleicht. Eher das Gegenteil, oder?
Ja, kommt drauf an wahrscheinlich, wie viel man dann intus hat. Ja. Kommt auf die Dosis an.
Wenn man sich dann schon an die Schwerelosigkeit annähert. Aber das heißt, vor der Raumfahrt kann man bedenkenlos Blut spenden gehen, weil man einen Gutteil ja eh nicht braucht, bevor der Körper das abbaut, kann man es herschenken auch?
würde ich davon abraten, weil man hat ja doch ziemlichen Stress auch gerade beim Start, da hat man diese hohen G-Kräfte und da braucht man schon alles Blut, was man hat, um das gut zu überstehen.
Weil da ist man im Wesentlichen angeschnallt und wird durchgeschüttelt und muss dann diese G-Kräfte aushalten, oder?
Genau. Und während das Wichtige daran ist eben, dass das Herz weiterhin genug Blut ins Hirn pumpen kann, damit man da nicht kollabiert. Da gibt es dann besondere Atemtechniken dafür, aber es ist halt kurzzeitig doch relativ viel Stress für den Körper. Mhm.
Aber wäre es so dramatisch, wenn man zwischendurch kurz einmal bewusstlos wäre, weil es ist ja eh alles automatisiert.
Ja, das Problem, wenn man im Weltall bewusstlos wird, also wenn ich jetzt auf der Erde bewusstlos werde, ist das ja im Prinzip ein Schutzmechanismus. Der Körper ist dann horizontal bestenfalls. Das heißt, wir haben diesen Höhenunterschied wieder eliminiert, also zwischen Herz und Gehirn. Mhm. Der Mensch ist ja ein sehr seltsames Säugetier, weil wir das Gehirn höher haben als das Herz. Das ist ja eigentlich eine relativ gefährliche Sache. Wenn ich jetzt aber kollabiere, dann habe ich da Hirn und Herz auf gleichem Niveau, das heißt keinen Schwerkraftunterschied. Das heißt, es geht relativ schön, dass wir das Hirn wieder mit Sauerstoff versorgen und das Problem ist gelöst. Im Weltall, wenn ich da kollabiere, dann schaffe ich mir dadurch ja keinen Vorteil, weil wir haben ja keine Schwerkraft. Dementsprechend funktioniert das nicht als Schutzmechanismus.
Also das ist tatsächlich der Grund, warum wir ohnmächtig werden. Wenn wir zu wenig Sauerstoff im Gehirn haben, dann sagt der Hirn niedriger lagern, damit wieder, damit die Pumpkraft geringer wird.
Es ist auf jeden Fall der Effekt davon, dass man halt diesen hydrostatischen Unterschied hier nicht mehr überwinden müssen.
Der ja dann durch die Herzmassage auch überwunden wird. Das ist ja der Grund wahrscheinlich, warum man auch zusätzlich massiert, damit eben das ein bisschen Sauerstoff, das noch im Blut ist, das ja offensichtlich weitgehend reicht, weil man als bewusstloser Mensch ja sehr wenig denkt und wenig Sauerstoff braucht. Deshalb ist ja das Beatmen immer weniger wichtig geworden bei der Herz-Lungen-Massage und nur die Herzmassage mittlerweile das Entscheidende, oder?
Ja, man hat also grundsätzlich, weil es auch einfach leichter also weniger Überwindung kostet, nur das Herz zu massieren, für die meisten Laien. Aber natürlich hat man...
Wir haben sterben müssen, als haben wir Geruch gehabt.
Aber wir haben ja, also wir sind ja normalerweise zu 100% gesättigt mit Sauerstoff im Blut und verbrauchen aber nicht alles von diesen 100% mit einem Durchgang, mit einem Herzschlag. Also auch unser venöses Blut hat ja noch relativ viel Sauerstoff. Das heißt, wenn man dann nur pumpt, also nur die Herzmassage macht, bekommt man immer noch relativ viel Sauerstoff zu den Organen.
Das heißt, Blutspenden kann man machen, aber soll man vor einem Raketenstart eher vermeiden?
Würde ich eher vermeiden, ja.
Das Herz, wenn es weniger pumpen muss, wird wahrscheinlich kleiner, oder?
Genau, es ist ein Muskel, also wenn es weniger pumpen muss, verliert es an Masse.
Oder wenn man Sportlerherz hat, soll man aber nicht Astronaut werden?
Ist tendenziell sogar nicht so super toll, also wenn drum sucht die ESA auch nicht nach Athleten normalerweise, weil wenn man ein sehr großes Herz hat, das eher zu Arrhythmien führen kann im Weltall.
Zu unregelmäßigen
Herzschlägen, genau.
Und wonach sucht die ESA? Hast du jetzt das Gefühl, dass du das weißt, nachdem du, ganz uneigennützig frage ich, dass du jetzt irgendwie so ein Gefühl hast, oder fragst du dich immer selber noch, warum haben sie mich ausgewählt, oder hast du jetzt irgendwie... Weißt du, was du besser kannst als die 22.000 anderen Bewerberinnen?
Na, also wie schon vorher erwähnt, das war dann teilweise einfach ein Riesenfragezeichen, warum da manche Leute eben ausgesiebt werden und andere nicht. Warum er selber weiterkommt, das ist sicher extrem viel Glück auch dabei, muss man sagen. Und sie suchen sicher am ersten nach Allroundern, also Leuten, die einfach gut sind auf vielen verschiedenen Gebieten und nicht unbedingt Spezialisten in einem Gebiet, weil als Astronaut muss man dann ja doch einerseits die Wissenschaft machen, die Technologien machen, man muss die Geräte bedienen können, man muss die Raumstation kennen, das Raumschiff können, man muss aber auch die Toilette reparieren oder das Wasserrecycling-System reparieren. Also man muss einfach viel können.
Ja.
Und das kannst du? Du kannst die Weltalltoilette reparieren?
Das habe ich sogar in meine Bewerbung auch in die Motivation reingeschrieben, so von wegen, ich bin nicht irgendwie Superwoman, aber irgendwie so... gut in allem, nicht wirklich gut in irgendwas, aber mehr oder weniger.
Wurden tatsächlich auch Leute gefragt während dem psychologischen Teil, ob sie bereit wären, die Station zu putzen? Ob das ein Problem für sie wäre, das zu tun? Oder die?
Naja, aber so blöd ist ja niemand, dass er dann Nein sagt, oder?
Ja, man würde es nicht hoffen, aber...
Weiß man nie.
Man weiß es nie.
Da hinschreibt, sind doch eh Frauen mit.
Genau. Das könnte dann ein Problem werden.
Aber das heißt, es stimmt schon, dass Astronauten und Astronautinnen im Grunde eigentlich eher langweilig sind. So durchschnittlich, also schon besser.
Jetzt
aber
sitzt ihr doch schon geraume Zeit nebeneinander und jetzt kommt, jetzt kommen diese sozialen Probleme, die ja in der Antarktis.
Jetzt, wo ich 2 Stunden mit dir verbracht habe, fällt mir auf, eigentlich
bist du eigentlich ziemlich fad.
Das alles nicht.
Nein, überhaupt nicht, natürlich. Das ist so man stellt sich das immer so vor, gut in allem, super außergewöhnliche Menschen, ja. Also man hat selber Das ist, man kommt da selber nie in die Gefahr, da hinzukommen in diese Kategorie an Mensch, die Astronauten und la. Und in Wirklichkeit ist es eigentlich überhaupt nicht so, sondern das sind durchaus normale Leute mit normalen Eigenschaften, halt eher gut in vielen, aber nicht jetzt irgendwie herausstechend außergewöhnlich.
Ja, ich glaube schon, also ich meine, sie suchen sich schon tendenziell wahrscheinlich die besten, was auch immer das heißen mag, aus diesen 22.000. Aber viel macht dann wahrscheinlich auch das Training danach aus, tatsächlich. Mhm. Wobei ich schon sagen muss, dass das alles durchaus sehr gute und auch interessante, nette Leute sind, die da mit mir ausgewählt worden sind. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt als langweilig bezeichnen.
Ihr habt euch bei der ESA beworben, weil ihr in Europa wohnt, oder hättet ihr euch bei der NASA genauso gut bewerben können?
Nein, es geht nur als amerikanische Stadt.
Ja, also man braucht die richtige Staatsbürgerschaft.
Im das indische Raumfahrtprogramm kommt auch nicht in Frage für euch?
Na, die sind hauptsächlich Maschinen, oder?
Nein, die haben jetzt tatsächlich 4 Astronauten ausgewählt. Okay. Also, ja.
Aber das ist alles so eine nationale Angelegenheit, weil es so viel mit Nationalstolz behaftet ist, dass man da... Gut, Europa hat jetzt keinen Nationalstolz, aber einen Kontinentalstolz vielleicht. Aber da kann man nicht sagen, wie man es bei vielen Einrichtungen macht, wenn man sie da und dort und oder bei Unis oder bei Aufnahmeprüfungen für Schauspiel bewerbe mich da und dort und dann gehe ich dorthin, wo ich genommen werde. Das ist in dem Fall ausgeschlossen.
Ja, weil es einerseits natürlich mit Steuergeldern finanziert wird und andererseits, weil es die Franzosen halt interessiert, wenn der Franzose ins Weltall fliegt und tendenziell weniger, wenn es Amerikaner ist. Also es ist schon sehr da, hat tatsächlich extrem viel mit Nationalstolz zu tun, muss man sagen.
Das ist schon erstaunlich, ne? Weil in der Wissenschaft ist es überhaupt nicht mehr so. Also die Wissenschaft, die NASA betreibt, ich meine, die NASA betreibt total viel Grundlagenforschung und da kann sich natürlich jeder bewerben, ja? Da kann man... einfach ja, ganz normal als Staatsbürger welchen Landes auch immer da eine Bewerbung abgeben und kommt auch dran quasi, ja, da gibt's keine Quoten oder irgendwas, ne? Aber bei der Astronautinnen-Geschichte, das ist irgendwie so eins dieser Dinge, die immer noch so,
wobei man sagen muss, wenn man bei der NASA dann höher rauf will, dann stoßt man auch an seine Grenzen. Also man kann schon als Europäer bei der NASA ein eigenes Labor gründen, Gruppe gründen, man wird aber nie offiziell der Chef sein von der ganzen Sache.
Okay.
Also das ist schon durchaus auch, hat auch mit Staatsgeheimnissen und sowas zu tun, also dass die da vorsichtig sind.
Na, das hast du Erfahrungen gemacht da bei deiner Teleskopzeit in Südamerika, was war das, auf Hawaii?
In Hawaii war das.
Wo der Geheimdienstler zum...
Der Laserman, ja. Are you astronomers? Wir so, ja, was bist du? ja, na, die kontrollieren den Laser, also die könnte ja sein, also die Koordinaten, auf die dieser Laser gefeuert wird, um eben diese künstlichen Sterne zu erzeugen, mit denen man die Bildqualität quasi kontrolliert, ja. Diese Koordinaten, die müssen an den Geheimdienst, ja, geliefert werden und werden zurückgeschickt mit ja, okay oder nein, dort nicht, so in die Richtung. Genau, weil halt die Position dieser Satelliten und die Bahnen dieser Satelliten auch den Wissenschaftlern nicht bekannt sind.
Ah, ja.
Und dann ist aber ab und zu einfach dann auch mal nochmal jemand vor Ort und schaut einfach mal so ein bisschen, wie es läuft.
Okay.
Sehr interessant, also wirklich interessant, weil irgendwie wir haben uns mit dem, sehr netter Typ, und wir haben uns in der Cafeteria mit ihm unterhalten und irgendwie uns ist dann nachher beiden, mir und meinem Kollegen, wir waren gemeinsam dort, aufgefallen, wir haben jetzt da wirklich mit dem schon lang geredet und eigentlich ihm total viel über uns erzählt und eigentlich wissen wir jetzt kaum was über ihn, aber es war total das normale Gespräch, es ist uns irgendwie nicht aufgefallen, aber irgendwie waren dann beide so, jetzt, wir haben dem eigentlich jetzt urviel erzählt, oder? Der hat seinen Job zurecht. Er weiß, wie man das macht. Ein bisschen so ein seltsames Gefühl war das dann, aber spannend. Ja.
Und deshalb darf der Ausländer bei geheimdienstlichen Angelegenheiten nicht so zugreifen. Aber Österreicherin in Deutschland, das geht noch einigermaßen. Und du bist dann durch die medizinischen Tests durchgekommen und dann hast du in die Hand gedrückt bekommen, geeignet. Und seitdem wartest du oder dann ist es noch weitergegangen mit dem Auswahlverfahren?
Nein, da waren da noch 2 Interviewrunden. Einerseits mit so Human Resources Leuten und PA Leuten von der ESA, Public Relations Leuten. Also das waren dann so und dem Chef des Astronautenzentrums. Da ging es dann mehr so drum, ob wir Fragen von Journalisten gut beantworten können, ob wir reden können, ob wir was wissen, was die ESA eigentlich macht oder was das überhaupt bringt, ins Weltall zu fliegen.
Und was macht die ESA eigentlich?
Soll man noch eine Stunde anhängen?
Also das wüsstest du, da könntest du aus dem Stand Stunde referieren, was die ESA macht.
Das habe ich dann tatsächlich, das war dann der zweite Sommer, den habe ich dann damit verbracht, irgendwo im Dschungel zu sitzen und Bücher über die europäische Raumfahrt zu lesen. Das war auch sehr schön.
Gibt es so viele Bücher über die europäische Raumfahrt, dass man einen ganzen Sommer damit verbringen kann, sich fortzubilden?
Ja, viele auf Französisch allerdings. Die Franzosen sind da ganz interessiert daran.
Und das kannst du gut genug oder das lasst du dir von Google übersetzen?
Nach dem Antarktis, ja, ja.
Stimmt, ein Jahr mit Franzosen und Italienern. Und wie viele Leute waren dann nach diesen medizinischen Tests dann noch übrig, also vor diesen Interviews oder die zu den Interviews eingeladen wurden?
Ich glaube, das waren dann ungefähr 60 vielleicht, die da weiter eingeladen wurden zur ersten Interviewrunde. Und dann gab es eine letzte Interviewrunde mit 25, 30 Leuten und 30er. Und die war dann in Paris bei dem, also in den Headquarters der ESA und da war dann der Direktor General, der Josef Aschbacher, der auch Tiroler ist und dann noch ein paar ja, hohe Persönlichkeiten der ESA und das war dann die letzte Entscheidung.
Boah, und da dann rausfliegen, stell dir vor.
Das wollte ich gerade fragen, ja, wenn du da in die letzte Runde und denkst, jetzt bin ich so weit gekommen, da ist noch immer kein Konkurrenzdenken aufgekommen, was du darüber geschaut hast, dass du im Augenblick mal gedacht hast, die müssen es doch wirklich nicht nehmen oder den.
In dem Moment tatsächlich haben wir uns hauptsächlich gedacht, okay, es sind noch, ich weiß, damals waren noch vielleicht 7 Franzosen oder weniger, vielleicht waren noch 5 Franzosen und zwischen den Franzosen war dann vielleicht schon ein bisschen das Konkurrenzdenken da, weil es war klar, es werden nicht alle 5 Franzosen weiterkommen, weil das hat auch keinen Sinn. Sie wollen ja einen ausgewogenen Pool an Astronauten haben. Also von dem her war schon ein bisschen Konkurrenzverhalten vielleicht da oder Gedanken da, aber grundsätzlich war es eigentlich immer noch relativ kooperativ. Ich habe also 2 Leute tatsächlich bei dem ersten Schritt in Hamburg kennengelernt, den Arnaud und die Antea aus Frankreich und Italien und die mit denen dann gemeinsam trainiert und wir haben es halt alle 3 in den Reservepool geschafft. Also das war wirklich die ultimative Kooperation, dass wir uns da halt gegenseitig gecoacht haben über 1,5 Jahre und das war schon eine extrem schöne Geschichte einfach.
Warum wollen die einen ausgeglichenen Pool haben? Weil nur weil verschiedene Nationalitäten drinnen sind, heißt das ja nicht, dass die Leute besser geeignet sind.
Nicht unbedingt, aber ich glaube, bei dem letzten Schritt waren dann eigentlich im Prinzip alle beinahe gleich qualifiziert und wären gut gewesen für den Job. Mhm. Aber man möchte dann halt schon auch sagen, also für tendenziell jedes Land, das dann noch drinnen ist, sagen können, okay, wir haben da jetzt einen Astronauten für euch, weil das natürlich eben den Franzosen primär, die Franzosen primär interessiert, wenn der Franzose oder die Französin ins All fliegt. Und die Österreicher sind dann halt eher interessiert dran, wenn eine Österreicherin ins All fliegt. Also da geht's dann wieder um den Nationalstolz und darum halt, dass man natürlich in seiner eigenen Sprache das viel besser vermitteln kann.
Wie groß ist denn dieser Reservepool, dessen Teil du jetzt bist?
Wir sind 10 Reserven und ein Paraastronaut.
Was ist ein Paraastronaut? Fliegt mit dem Paragleiter hinterher, wenn er Startzeit verschlafen hat.
Das ist der John McFall, der Brite, der ist Paraastronaut. Er hat eine Unterschenkelamputation nach einem Motorradunfall in Thailand, als er Teenager war. Und hat sich, also die ESA hatte zum ersten Mal auch eben einen Paraastronaut ausgewählt, um zu schauen, was müsste man verändern, damit der auch ins All fliegen kann und eine Mission machen kann. Und da läuft jetzt gerade die Studie.
Ja, daher kommt das Para, was ja
Para, genau.
Neutrale ist im Griechischen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass alle 11 jemals ins Weltall kommen, ist ungefähr wie groß und wovon hängt es denn ab, ob speziell du jemals in einer Rakete sitzen wirst und beim Fenster rauswinkst?
Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass viele von uns fliegen, ist ziemlich groß. Wie man gesehen hat, der schwedische Kollege, der Markus Wand, ist ja bereits im Jänner geflogen und der Slavosch, der polnische Kollege, wird wahrscheinlich Ende dieses Jahres fliegen. Also es funktioniert schon, diese Reservepool und es läuft eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Bei mir hängt das dann davon ab, einfach ob Österreich sich dafür interessiert und sich dafür engagiert, dass eine Mission zustande kommt.
Aber das ist wieder sehr diplomatisch formuliert. Also man merkt, du kannst nicht nur über die Geschichte der ESA reden und die Funktion, sondern auch diplomatisch formulieren, was man offensichtlich lernen muss, damit man in der Öffentlichkeit kommunizieren kann. Aber was heißt das konkret, dass sich Österreich dafür interessieren muss? Weil das Geld muss vorherkommen, Entscheidungen müssen getroffen werden. Wen lernt man da kennen? Wen trifft man da? Was kann man selber als Person unternehmen, damit das ein bisschen schneller geht? Weil der letzte Astronaut, das ist doch schon eine Zeit lang her, dass der im Weltall war.
Genau, das war eben Franz Fiebeck Anfang der 90er Jahre. Und im Prinzip geht es darum, es ist eine politische Entscheidung. Also die beste Möglichkeit für die Reserveastronauten ins All zu fliegen ist tatsächlich mit Axiom. Das ist ein US-Unternehmen, das Sitze auf Raketen zur Verfügung stellt. Da gibt es jeweils vier. Einer ist immer ein erfahrener NASA- oder ESA-Astronaut, also der Kapitän praktisch von dem Raumschiff. Und dann sind drei Plätze, die vergeben werden an wer auch immer diese Plätze haben möchte. Und grundsätzlich kann Österreich das sagen, okay, wir wollen einen von diesen Sitzen, da muss man natürlich dann dafür zahlen auch. Aber dafür kann Österreich das gesamte Wissenschaftsprogramm, Technologieprogramm, Outreach-Programm alles selbst designen und mitbringen auf diese Mission.
Mhm. Und was wird das kosten?
Was denn, ob ich das öffentlich sagen darf?
Aber das kann ja nicht geheim sein, oder? Wenn das Steuergeld ist?
Also ich habe das gar nicht so einfach für mich, das rauszufinden. Es hängt auch, es ist sehr variabel, muss man tatsächlich sagen, was da verlangt wird. Also es ist durchaus ein Preis, der sich sehr stark ändern kann.
Echt? Das funktioniert wie bei der Westbahn? Nicht? Je nachdem, wann man das Ticket bestellt, wird es teurer.
Ob es in der Stoßzeit oder?
Tatsächlich, ja. Und auch je nachdem, welches Land und was für ein Programm das Land anbietet. Ich habe es nicht ganz durchschaut. Wie
das ist. Aber das heißt, es könnte wirklich, also wenn Österreich sagt, wir wollen das finanzieren, ich meine, sie müssten nicht mal dich schicken, oder? Weil dann könnten sie ja eigentlich irgendjemanden schicken, wenn es der ESA mehr oder weniger egal ist.
Nein, tatsächlich sagt die ESA, wir haben einen Reservepool ausgewählt. Das heißt, wenn Österreich jemanden schicken wollen würde, dann ist
dem
es
bitte jemanden von
aus dem Reservepool.
Ja. Verstehe. Also es ist schon, es ist wirklich so, dass dieser Reservepool quasi dezidiert dafür auch gedacht ist, dass die einzelnen Länder noch zusätzlich da eine Mission sponsoren können.
Genau.
Quasi.
Genau, wir sind praktisch ready to fly und warten auf eine Mission.
Ja.
Ja, leider. Als Quereinsteigerin ist der Weg abgeschnitten.
Mist.
Ja, ertappt.
Aber das ist schon auch irgendwie ein seltsames Gefühl, oder? Hast du das Gefühl, du musst dich da jetzt ein bisschen irgendwie anbiedern oder verkaufen, quasi an, damit Österreich da irgendwie.
Ich glaube, es ist eher wichtiger, zu überzeugen, dass es halt für Österreich durchaus eine gute Sache ist und dass es auch viel wert ist, wenn man sich anschaut, wie sehr der Franz Fiebeck damals inspiriert hat, wie viel mehr Physikstudenten es gab danach. Und ich sehe das ja jetzt, wie, ich meine, ich habe eigentlich jetzt noch nicht wirklich viel gemacht, aber wie Schülerinnen und Schüler sagen, dass sie inspiriert sind dadurch, dass es jetzt eine Reserveastronautin gibt. Und ich war ja eben noch nicht einmal im All, aber schon merkt man, dass die sich mehr interessieren für so MINT-Fächer, für Wissenschaft, Technologien, wie das inspirierend sein kann. Also ich glaube, das wäre schon eine riesen Chance und auch natürlich für Österreich als Forschungsland und Technologienland, weil man eben dieses ganze Wissenschaftsprogramm selber ausbauen könnte, auswählen könnte, designen könnte. Das ist schon auch eine extrem große Chance.
Ja. Und es hat ja nicht jedes ESA-Mitgliedsland jetzt auch eine Reserveastronautin oder
genau,
einen Reserveastronauten bekommen.
Ja, genau.
Ist es eigentlich mittlerweile 2024 ein Vorteil, wenn man junge Frau ist, wenn man sie bewirbt, oder ist es ganz egal?
Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass Frauen besonders ermutigt wurden, sich zu bewerben. Tendenziell, weil es halt bei der letzten Bewerbung, also Ausschreibung 2008, relativ wenige Frauen gab, die sich beworben haben. Und diesmal waren es, glaube ich, fast ein Viertel im Endeffekt. Und die Astronautenklasse jetzt, wenn man alle 17 zusammennimmt, sind eigentlich ziemlich ausgeglichen.
Mhm.
Da haben sie jetzt aber schon extra drauf geachtet auch, ne? Weil das war das letzte Mal. Ich glaube, da war eine Astronautin. Ne?
Das war aber reflektiert von, also es haben sich auch so viel, vom Prozent her so viel beworben, wie
Verstehe.
Sie dann ausgewählt haben. Ich glaube nicht, dass sie wirklich drauf geachtet haben diesmal, weil man ja doch gerade bei den medizinischen Tests nicht sagen kann, wer schafft's durch und wer schafft's nicht durch.
Was wäre denn die Größenordnung ungefähr, was zusammenkommen müsste, damit Österreich so einen Platz sie kaufen kann? Circa.
Oder 100? Zwei?
Vielleicht gibt es weniger.
Vielleicht dann ein Schoßplatz.
Wir nehmen einen Doppelsitz.
Genau. Geht es da um ein paar Hunderttausend, geht es da um ein paar Millionen, geht es da um ein paar Dutzend Millionen?
Es geht eher schon um ungefähr 50 Millionen. Mhm.
Was jetzt für einzelne Menschen viel Geld ist, aber wenn man sich anschaut, was bei der Signa-Pleite versenkt worden ist, ist das ja immer noch verhältnismäßig wenig Geld, das da ausgegeben wurde. Und wir haben es auf der Bühne schon erwähnt, im Vergleich zu Verteidigungsbudgets ist das natürlich fast gar nichts.
Könnte man 100 Österreicherinnen in den Weltraum schicken. Mhm.
Und das muss man halt budgetieren und dafür will niemand das Geld ausgeben, obwohl der Impact auf die Generationen, die gerade in die Schule kommen, in der Schule sind, so massiv wäre und ja eh alle jammern, dass so wenig Menschen sie so gut auskennen. Die Wissenschaftsfeindlichkeit ist ja in Österreich, wie die Eurobarometer-Umfragen zeigen, ein großes Problem. Da könnte man doch einmal dieses Geld, das ja im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt tatsächlich nicht so viel ist, in die Hand nehmen. Das wird wahrscheinlich auch gestaffelt über viele Jahre und die Wertschöpfung geht dann, da kann man sogar wahrscheinlich, der Franz hat ja einige Sponsorenverträge gehabt und erfüllen müssen. Da gibt es ja lustige Werbungen, die er da machen hat müssen.
Ich glaube, im Pinguin-Kostüm vielleicht.
Also das könnte sie ja auszahlen, aber da gibt es da momentan den politischen Willen noch nicht, weil gerade Nationalratswahlen vor der Tür stehen, weil das ist ja schon länger her, dass du als Astronautin in der Öffentlichkeit vorgestellt worden bist.
Das ist jetzt ungefähr 1,5 Jahre her, genau. Also ich bin eigentlich schon relativ optimistisch, dass das auch funktionieren wird. Mhm. Ich meine, die letzten 1,5 Jahre haben wir jetzt auch ein bisschen geschaut, was ist das überhaupt, Reserveastronaut, was für Möglichkeiten gibt es, dass man fliegen kann. Jetzt wissen wir seit dem Markus Wand, dem Schweden, dass es möglich ist und dass es auch sehr viel gute Rückmeldungen gibt davon. Man kann auch aus den natürlich daraus lernen, was der jetzt gemacht hat. Und ich denke mir, dass es durchaus eine Riesenchance ist für Österreich und ich hoffe, dass das klappen wird, ja.
Ja, das ist wieder sehr staatstragend formuliert. Aber ganz praktisch gefragt, die meisten Raketen landen wieder, aber nicht alle. Überlegst du dir das? Fürchtest du dir? Würdest du dich fürchten? Hättest du das im Hinterkopf, wenn du dich verabschiedest, bevor du einsteigst?
Ich glaube, das hat man natürlich im Hinterkopf. Also Angst würde ich jetzt sagen nicht, aber natürlich habe ich einen gewissen Respekt davor, dass das halt doch eben, dass es ein Risiko gibt, dass man gerade bei SpaceX ja jetzt, dass es ja noch nicht so oft geflogen ist, dass man wirklich wissen würde, was das Risiko ist. Aber ich glaube, dass es manche Risiken auch wert sind, eingegangen zu werden und dass man sich halt gut überlegen muss, ist es das wert für mich, für was rauskommt. Und ich finde, Erforschung des Weltalls ist es auf jeden Fall wert.
Was glaubst du denn, was bei dir rauskommt? Wir haben ja schon öfter geredet, Franz Fiebigs Leben, und er hat in einer Podcast-Folge verlinken, das welche Folge, das war jetzt, glaube ich, einen schönen Titel gehabt, Ich war keine Flasche, weil ich noch gefragt habe, was er für ein Schüler war in der Schule. Sein Leben hat sich grundlegend verändert. Zum Besseren, hat ihm Chancen geboten, er hätte jetzt kein erfolgloses Leben geführt wahrscheinlich sonst, aber sein Leben hat sich so grundlegend geändert, wie es nur ändern hat können. Und die Karriereoptionen, die er gehabt hat und wahrgenommen hat, die waren natürlich gewaltig. Aber was glaubst denn du, was deinem Leben günstigstenfalls und schlimmstenfalls bevorstehen kann?
Ich glaube, das ist so wie mit der Antarktis, dass man sich das einfach schwer vorstellen kann, was wirklich dann tatsächlich passiert, wenn man mal dort ist an dem Punkt. Mhm. Bestenfalls würde ich gern einfach mein Leben der menschlichen Erforschung des Weltalls widmen und einen Teil dazu beitragen, dass wir tatsächlich irgendwann einmal zum Mars fliegen und vielleicht noch weiter ins Sonnensystem reinfliegen, weil ich das einfach wahnsinnig, wahnsinnig schön finde, den Gedanken. Schlimmstenfalls fliege ich gar nicht, nehme ich an, und trage aber trotzdem immer noch dazu bei, dass halt andere Menschen zum Mond und zum Mars fliegen.
Ja, das habe ich jetzt eigentlich gar nicht gemeint, sondern wenn du eine Figur des öffentlichen Lebens wirst, die mit Steuergeldern 50 Millionen rund finanziert worden ist, für ihren Karrieresprung, dann gibt es Begehrlichkeiten, dann gibt es Verpflichtungen, also das kann man sich dann nur zum Teil aussuchen, was dann mit einem gemacht wird und was über einem publiziert wird.
Mhm. Dancing Stars zum Beispiel. Oh mein Gott.
Auf jeden Fall, oder?
Ja, wenn du auch mitmachst.
Könntest du ja mal einen Moonwalk üben.
Voll. Ja, schlimmstenfalls erkennen einen die Leute dann in der Straßenbahn regelmäßig, glaube ich, und man hat überhaupt keine Ruhe mehr. Ich weiß nicht genau, wie der Franz Fiebeck das damals gemacht hat, aber ich habe schon von ihm mitgekriegt, dass er halt extrem, ich glaube, 2 Jahre lang durchwegs im Einsatz war für alle möglichen Talks und so weiter und dann halt irgendwann einmal in einem Hotel aufgewacht ist und realisiert hat, dass er eigentlich jetzt nicht weiß, in welcher Stadt oder welchem Dorf er gerade ist. Ich glaube, das wäre schon sehr, sehr anstrengend. Also das muss man halt dann auch in einem gewissen Rahmen halten, wobei das heute wahrscheinlich auch einfacher ist mit Möglichkeiten, Dinge auch vielleicht hybrid zu machen und so weiter. Aber man merkt schon auch, dass das sehr, sehr anstrengende Auswüchse haben kann. Also natürlich, ich kann jetzt auch nicht jeden Vortrag zusagen, also den ich angeboten bekomme. Und ich bin eben noch nicht einmal geflogen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr viel mehr noch wird und sehr viel anstrengender werden kann. Aber grundsätzlich im Moment finde ich das eigentlich schön, gerade eben vor Schulklassen zu reden und so weiter, weil man halt merkt, wie die inspiriert werden und motiviert werden und wie die glücklich sind, wenn sie von seltsamen Erfahrungen was hören.
Wenn du jetzt in Schulklassen gehst, um das abzuschließen, also du, von dir weiß ich ja, du gehst viel zu Schulklassen, beziehungsweise die kommen zu dir und fragen dann viel, riechen auch viel und, und du redest mit ihnen und zeigst ihnen das Weltall. Wenn du in einer Schulklasse bist oder aber immer mit Kindern redest und die fragen dich, wie wäre ich Astronautin? Soll ich Astronautin werden? Ist das eine gute Idee und so weiter? Wie ermunterst du die Kinder oder wie stellst du sie realistisch drauf ein oder was sagst du denen?
Also ich finde, das ist ein wunderschöner Traum, ein wunderschönes Ziel. Aber ich finde auch, man sollte sein Leben nicht danach designen, Astronaut zu werden, weil es dann halt sehr leicht sein kann, die Wahrscheinlichkeit, dass man es schafft, ist einfach extrem gering. Und es ist wichtig, dass man das halt so angeht, dass man dann nicht in ein schwarzes Loch fällt, wenn es nicht funktioniert.
Also ich finde,
ich finde, es ist gar nicht so wichtig, was man macht. Also man braucht natürlich diesen Masterabschluss, aber in welchem Fach ist jetzt nicht so relevant, sondern dass man was macht, was man auch wirklich gerne macht, wo die Leidenschaft liegt, weil man es dann halt auch gut machen wird und dann besser sein wird, als man vielleicht in einem anderen Fach wäre und es dann auch nicht so schlimm ist, wenn es nicht funktioniert mit dem Astronauten sein.
Ja, das ist aber bei vielen Berufswünschen, glaube ich, so, bei sehr jungen Menschen, ne? Dass es dann oft so, dieses eine Ding, das will ich werden, dass man dann halt irgendwie empfiehlt, vielleicht, schau, dass du vielleicht mehr als nur ein Standbein hast und dass du irgendwie halt dich nicht so auf dieses eine Ding konzentrierst.
Ja. Und ich finde es auch schön, dass es vielleicht auch nicht so relevant ist, eben was man macht, weil es ja doch keine gerade Straße ist, sondern es gibt immer Abbiegungen, Abzweigungen, die man nehmen kann, die einen dann völlig woanders hinbringen.
Das ist der schöne Gedanke, dass dieses Astronautinnen-Dasein ja auch irgendwie so eine Lebenserfahrung ist. Ja? Das ist etwas, was einen als Mensch betrifft, als Gesamtkunstwerk-Mensch quasi und nicht als Spezialist in einem Ding. Ich habe da jetzt mein Leben lang drauf hingearbeitet und weiß genau, was es braucht und das kann ich super und dann wäre ich Astronaut, sondern das ist eher so, ne? Ich habe verschiedene Dinge vielleicht, verschiedene Erfahrungen gemacht, verschiedene Dinge durchlebt und das erst befähigt, mich überhaupt erst dazu gut zu sein in diesem Beruf. Ja, und das ist, ich finde es auch mit Kindern gerade, wollte ich noch dazu sagen, immer erstaunlich, dass für die ist ja das Sky wirklich wide open. Ich kriege ja auch fast immer eigentlich die Frage, wenn ich in Schulen bin, bei den kleineren Kindern vor allem, ob ich schon im Weltraum war. Also für die ist das total normal, dass da jemand zu ihnen an die Schule kommt, der im Weltraum war. Ja. Und das ist, und sie sehen mich an und für sie ist das quasi eine Option, die könnte im Weltraum gewesen sein. Und das finde ich, darauf könnte man aufbauen, gell? So diese Möglichkeit, die Kinder noch sehen, dass diese Kinder dann nicht im Laufe ihres Lebens dann auch zu Zyniker werden oder dann halt das sagen, ja, geht doch eh nie oder so, sondern, na, dass man das so als diese Möglichkeit da bewahrt, dass die Kinder sehen, man kann alles werden als normaler Mensch, so in die Richtung.
Ja, genau.
Das war Ausgabe 78, die zweite in der Besetzung Ruth Grützbauch, Carmen Bosnick und mir. Und kommen jetzt wie immer noch am Ende zur Verlautbarung der Parteienverkehre der Science Busters. Planet B, die aktuelle Show, ist unterwegs und zwar am 5. Juni im Renidenztheater in Stuttgart und am 7.6. in der Gerashalle in Langau. Gibt ja noch einige Termine, alles findet man auf der Homepage der Science Busters.
Und am 24. Mai ist die Verleihung des Heinz Oberhummer Awards an Methodisch Inkorrekt am Heldenplatz in Wien im Rahmen der Langen Nacht der Forschung.
Und am 1. Juni gibt es noch was ganz was Besonderes, nämlich Science Busters and Friends for Future, ein Benefizabend für den Klimaaktivismus in der Kulisse Wien mit Bernie Wagner, David Scheidt, Sonja Pickert, Eva-Maria Marold, Hosea Ratschiller, Christoph Fritz und Julian Schütter.
Und uns selbstverständlich als Science Busters und Gastgeber. Science Busters for Kids gibt's aktuell digital im ORF-Player. Jede einzelne Ausgabe dauert rund 10 Minuten, aber analog gibt's die Show auch live auf der Bühne mit Martin Moder und mir. Im Juni gibt's es in der Gerashalle in Langau. Sind wir auch mit der Abendshow dort am 7. Juni. Das ist aber bereits ausverkauft und am 16. Juni im Theater im Park gibt's auch nicht mehr sehr viele Karten. Dafür spielen wir nach dem Sommer noch einmal im Theater im Park, nämlich am 14. September.
Und für die noch kleineren Kids und ihre Eltern natürlich und junggebliebene und ältere Geschwister, ab 15.05. im Orania Puppentheater, Pezi und die Science Busters.
Freue mich schon sehr drauf.
Und Termine bis Jahresende gibt es jetzt schon online. Am 31. Dezember mit Silvestervorstellungen im Stadtsaal Wien, die letzten für 2024.
Und im September zeichnen wir auch den neuen TV-Shows an der Uni Graz auf. Und sobald es dafür Tickets gibt, sagen wir Bescheid.
Weitere Infos und Tickets unter sciencebusters.at.
Und das rosa Trikot des USV Furt mit dem Science Buster Logo, das kann man natürlich auch kaufen. Bestellungen für die T-Shirts unter obmann@usvfurt.at oder unter WhatsApp unter 0664 39 06 55 62.
Wir sind am Ende, demnächst am Mond, ihr habt gehört, Dezember 2026, spätestens soll es soweit sein. Sprechen wir vorher wahrscheinlich noch einige Male, ob es tatsächlich soweit ist. Und vielleicht fliegst du ja dann schon, oder bist schon längst
ich
zur
Raumstation. Schon davor, ja, wer weiß.
Schön wär's, ja.
Mache ich das, wie man das in den Medien macht? Da würde ich mich sehr freuen, wenn du...
Davor oder danach oder währenddessen.
Davor ist das...
Live-Podcast von der Raumstation.
Darfst du da ein Klavier mitnehmen? Wirst du da so wieder Hatfield auf der Raumstation musizieren?
So ein Ausrollpiano. So ein
aufblasbares.
Oder eine kleine Ziehharmonika.
Und dann was spielen?
Ja. Fällt mir auf die Schnelle auch nichts ein.
Na, verlassen wahrscheinlich als Kärntnerin. Wir werden uns überraschen lassen, wenn du in absehbarer Zeit ins Weltall startest.
Bis dahin überlege ich mir was.
Um dann medizinische Versuche auf der ISS zu machen, für Nationalstolz zu sorgen und, wenn niemand hinschaut, die Toiletten zu putzen. Danke vielmals fürs Mitmachen. Danke an die TU Wien, an die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, ins All starten, Zahlenreihen vervollständigen, Fußballspiele organisieren, Blutspenden und was man sonst noch alles mit einem Podcast anstellen kann. Danke vielmals, Ruth Grützbauch. Danke vielmals, Carmen Bosnick, für die Auskünfte. Es war sehr, sehr erhellend und interessant. Zwei Folgen lang. Hoffentlich wieder mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und habe die Ehre.
Tschüss. Ciao. Ugh!